Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 100. Folge von Fast and Curious, die wir live bei der OMR im OMR-Studio in Hamburg aufnehmen. Also wir haben hier so einen Full Circle heute. Da, wo es alles angefangen hat, hört es auch nicht auf, sondern geht noch weiter. Aber wir feiern heute die 100. Folge. Und da habt ihr ein paar wahnsinnige News vor euch. Denn im Catch-up lassen wir endlich die Katze aus dem Sack und teilen Neuigkeiten, die wir schon das ganze Jahr mit uns herumtragen. Im Deep Dive sprechen wir darüber, wie es ist und was es macht und wie es organisiert werden will, wenn man ein Baby bekommt. Bei Was bewegt uns nehmen wir euch mit hinter die OMR-Bühne. Also das Prepping, die Vorbereitung und wie alles vor Ort läuft. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich euch ein Tool vor für eure Gremienarbeit und Abstimmung. Und das letzte Wort hat heute Verena.
Ketchup.
Ja, wow, wow, wow. Es ist die 100. Folge. Also ich finde es erstmal so krass. 100 Folgen, das ist wirklich viel.
Ich hätte es nicht gedacht, dass wir es dahin schaffen.
Nein. Wir haben am Anfang gesagt, wir machen eine Staffel mit 12 Folgen. Irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen noch eine zweite. Und in der dritten Staffel, da war wirklich so, okay, jetzt haben wir bald wirklich nichts mehr, worüber wir reden können. Und da war so Folge 33 oder so. Und jetzt 100. Folge und das sprudelt hier nur so. Also ich habe noch so viele Themen. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht retten vor lauter Themen. Und was ich einfach aber auch so krass finde, ich meine, Lea, wir haben Pausen gemacht über Winter, Weihnachten, über den Sommer, total unstrategisch und so. Und dass jetzt die 100. Folge auf den Tag der OMR fällt und wir in Hamburg in dem Studio sitzen, also es ist jetzt ein neues Studio, aber wieder an dem Ort, wo alles angefangen hat und wo wir unsere erste aufgenommen haben, das ist doch verrückt.
Das ist wirklich Schicksal. Ich glaube, das ist so ein Weg mit einem Zaunfall. So, ihr seid dafür gemacht, Podcast-Stars zu werden.
Absolut. Stars. Und ihr seid dafür gemacht, das für immer mit Podstars zu machen, ja, weil ich meine, was für ein Zufall. Und als wir hier gerade reinkamen, dann siehst du all diese tollen Menschen, die hier hinter diesen Kulissen dafür sorgen, dass wir nach vorne so toll aussehen. Und das ist von Vasti, der den Ton, den Schnitt, überhaupt alles macht, den wir seit 100 Folgen noch nie gesehen hatten. Ja, dem sind wir gerade in die Arme gefallen. Luisa, die uns wöchentlich sozusagen zur Seite steht. Nina, Maria. Also ich finde es so knaller, was da auch für so ein Team dahinter steht.
Ja, obwohl es ein großes Team ist. Eigentlich stellt man sich das so lean vor, aber so lean ist es dann nicht.
Es ist eine richtige Entourage hier. Ich finde es ganz toll. Also, nein, das macht einen höllischen Spaß und ich bin schon so aufgeregt. Ich habe so richtig dieses Gefühl von, das ist jetzt der Kickoff für so 2,5 krasse Tage. Ja. Ich fühle mich wie Kim Kardashian.
Tage und Nächte. Also wir sind de facto 3 Tage wach.
Total. Aber ich fühle mich auch wie Kim Kardashian. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich ins 4 Jahreszeiten
reinlaufe. This is my hood.
Ja, this is my hood. Ne? This is my city. I'm here to take the stage. Also, ich habe auch totalen Größenwahn eigentlich gerade. Und das ist insofern spektakulär, weil ich wirklich, als ich mich vorbereitet habe auf heute und gesagt habe, worüber rede ich, habe ich so gedacht, wenn du ehrlich bist, und das wollen wir ja hier mal sein, dann hatte ich letzte Woche so eine schwere Woche. Mhm. Also emotional, ja, nicht irgendwie Termine und Business und so weiter, sondern da hat es so richtig privat gleich an mehreren Fronten gekracht. Und da sind wirklich Sachen passiert, die mich total belastet haben. Die will ich hier nicht teilen, weil, wie wir letzte Woche besprochen haben, meine Familie ist meine Privatsphäre und da muss ich jetzt nicht irgendwie da berichten. Aber ich wollte berichten, dass ich nicht on top of the world war und eigentlich auch bis vor einer halben Stunde nicht war, bis ich dich gesehen habe und wir hier reingekommen sind und ich gedacht habe, okay, let's do this. Weil ich glaube, wenn ihr den Podcast dann hört am Donnerstag, dann sagt ihr, naja, jetzt habe ich aber diese Bilder von der OMR gesehen und
da war doch alles shiny,
super shiny, happy und toll sahst du aus und Rockstar und so. Und wahrscheinlich wird das genauso sein, weil ich natürlich, es ist auch ein bisschen Erfahrung und man hat das im Laufe der Zeit gelernt, wenn das Innenleben mal nicht so mithält mit dem Außenleben, dann.
Und man geht auch in so eine Rolle rein. Also die Rolle ist halt dann auf der Bühne zu performen und das ist auch eine Leistung, die wir erbringen wollen.
Genau.
Dafür werden wir sozusagen eingekauft.
Genau. Eingekauft, ohne bezahlt zu werden.
Ohne bezahlt zu werden, leider. Ja. Aber dafür kümmert sich das OMR-Team wundervoll.
Total, und dafür wohnen wir im 4 Jahreszeiten. Das ist die beste Bezahlung. Ja. Nein, aber genau das. Also man hat diese Rolle gelernt anzunehmen. Das habe ich auch mal von einem sehr guten Coach gelernt, Ole Tillmann. Der hat gesagt, bevor du auf eine Bühne gehst, überleg dir, wer bist du? Welche Rolle nimmst du jetzt ein? Und wenn ich dann halt sage, Rolle Rockstar, dann preppe ich mich halt hinter der Bühne für Rockstar. Und dann benehme ich mich auch so. ja. Und wenn ich irgendwie denke...
Wenn zu viel trinken und rauchen auf der Bühne
und
so eine Gitarre zerschmettern.
Das ist nicht so cool, bin ich ja dann doch nicht. Aber so in meiner Welt bin ich dann, ja. So. Und wenn ich eben sage, irgendwie Erklärbär, dann gehe ich da so ganz seriös hoch und erklär die Welt. Ja. So, und deswegen, das geht, aber... das Innenleben stimmt halt nicht immer mit dem Außenleben überein, aber the show must go on, ja. Und trotzdem wollte ich es hier mal teilen, weil das würde ich jetzt nicht auf Instagram sagen und sagen, mir geht's eigentlich nicht gut. Ja. Das interessiert da auch keinen.
Ich finde es richtig zu teilen, weil ich habe echt gemerkt am Wochenende, dass wir jetzt alle in so eine Phase kommen, wo wir, also auch alterstechnisch, wo wir einfach mehr Themen von unseren Eltern haben. Ja. Also ich meine, ich hatte das jetzt auch schon öfter, ja, haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen.
Ja, und Kinder
und
werden größer.
Also wir alle, also wir haben alle jetzt nach unten und nach oben Themen, die wir managen müssen. Für die Kinder, die noch klein sind, kleine Probleme, große Probleme und für die Eltern. Ja. Und das ist schon echt eine Herausforderung und ich finde es total wichtig, das zu sagen. Ja. Und ich finde es aber auch wichtig und richtig sozusagen vorzumachen, dass man das auch mal ablegen darf. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Leute dann in so einer richtig schlimmen Phase sind, die wir beide auch echt zur Genüge schon hatten.
Dann spiralen sie sich da immer tiefer rein.
Und es wird ja nicht besser. Und es wird einfach, man nimmt sich all dieses Lebenselixier, weil man so denkt, es ist nicht...
Ich muss jetzt schlecht drauf sein.
Genau,
es ist zu schwer gerade alles.
Ja. Und weil man denkt, es ist so schlimm, ich darf fast gar nicht gut drauf sein, weil ja das Thema da so dramatisch gerade ist, dass ich dem nur Genüge tragen kann, wenn ich richtig... richtig depressiv drauf bin. Also was ich mit meiner Trennung hatte, da habe ich ja wirklich jahrelang auch irgendwie von mir selber erwartet, dass ich richtig doll leide, weil nur dann kann ich zeigen, wie viel wert mir das war sozusagen. Ja. Aber du musst auch dir selber wieder einen Raum geben, wo du aufatmen kannst und irgendwie sagst so, und jetzt sind die Themen nicht weg und trotzdem bin ich jetzt hier und versuche einfach im Moment gerade was
sie pausieren
das
mal
Beste
kurz.
Rauszuholen.
Sie pausieren mal kurz und so wie in Madrid, da haben sie auch pausiert, jetzt pausieren sie auf der OMR und dann fahre ich über den Feiertag jetzt diese Woche mit meiner ganzen Familie zum 50. Geburtstag eines Freundes. Das wird ganz toll, da tanken wir dann alle zusammen auf. Aber genau das, also es muss auch mal kurz eine Pause von der Schwere geben. Ja. Und apropos schwer, Lea.
Bei mir ist nichts schwer. Mein Leben ist Pause, leicht.
Ich meinte gewichtsmäßig. Ja,
danke. Lea, man sieht dir ja an, du hast ein bisschen zugelegt.
Bist ja ganz schön schwer geworden. Bist ja ganz schön schwer geworden, Lea.
Das ist so schön. Also, bevor ich zu der Schwere komme, die sich da gewichtsmäßig auf meinen Körper gelegt hat.
In mein Leben geschlichen hat.
Wollte ich dir noch was erzählen zur Family-Zeit.
Oh ja.
Und zwar hat es mit unserem Podcast zu tun, weil ich war am Wochenende wieder auf dem Land. Mhm. Und ich hatte mal diese Frage beantwortet bei uns im Fast and Curious Card Game. Mit wem würdest du gern mehr Zeit verbringen, mit dem du es früher getan hast?
Ja, oder welche Freunde aus Mannheim.
Genau, welche Beziehung würdest du gerne wieder aufleben lassen oder so, ja? Und das waren meine beiden Mitbewohner aus Mannheim, also Leo und Thomas. Und die waren jetzt beide, hatte ich aber denen nicht erzählt, da am Wochenende.
Nein.
Und es war so schön. Ich habe mich wieder gefühlt wie 19.
Ach, wie schön. Und, also sie haben dich erhört.
Oh, es war so gut. Wir haben alle unsere Themen früher, was wir da so in der WG getrieben haben. Es war einfach so eine tolle WG und so eine geile Zeit. Und es ist so wild, wenn du dann so überlegst, krass, ja, was hat man sich damals so erzählt, wie das Leben werden würde.
Ja.
Wenn du dann die Kinder von den jeweiligen irgendwie siehst, die auch so ein Ebenbild ihrer Eltern sind, also es ist einfach so witzig. Und dann irgendwie, jetzt ich schon in zweiter Partnerschaft und so, ja, das habe ich auch alles anders erzählt damals. Also es war so schön und wir hatten wieder genau dieselbe Dynamik und dasselbe Lachen und dasselbe auf den Arm nehmen. Und das war richtig cool am Wochenende. Also war es richtig toll, meine Mitbewohner wieder zu sehen. Und das wollte ich mal sagen, dass ich da Full Circle nämlich gemacht habe. Ja. Und
jetzt kommt der Trommelwirbel.
Zu einem anderen Thema.
Ich setze mich mal gerade hin.
Ja. Zu einem anderen Mitbewohner kommen. Und zwar
er wohnt in dir.
Habe ich seit jetzt schon wirklich einer gefühlt sehr langen Zeit einen weiteren Mitbewohner in mir selber. Und zwar auch schon seit 6 Monaten. Ich bin im 6. Monat nämlich schwanger.
Oh Gott, ich habe Gänsehaut. Obwohl ich es eigentlich schon seit 5 Monaten und 23 Tagen weiß, habe ich Gänsehaut am ganzen Körper. Oh, ich kann es immer noch nicht glauben. Ne? Wenn ich dich mit deinem kleinen Bauch da rumwackeln sehe, dann kann ich es nicht glauben, dass du das nochmal machst.
Ich habe auch so gedacht, wow, Lea. Vor allen Dingen, was so krass war, ich habe mich ja auch so dran gewöhnt, jetzt so in dieser Patchwork-Konstellation die Kinder jede zweite Woche zu Hause.
Ja, ja. Ende.
Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich wieder ein Vollzeitkind.
Absolut. Ich erinnere mich immer noch an diese Mutter, die mir irgendwann so strahlend entgegenkam. Sie so, ach, ich liebe Patchwork, jede zweite Woche frei.
Das, irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt und dann abgefunden. Und jetzt denke ich so, puh, das wird schon wieder.
Aber ja, ist so schön.
Dieses Jahr wird es noch richtig.
Und war es ein Wunschkind, Lea?
Absolutes Wunschkind, ja. War's, mit Wunschpartner, ne? Und total... Ja, so wie man sich das so echt im Traum ausmalen würde.
Ich finde es so toll. Ich finde es auch das beste Timing.
Ich finde es auch wirklich mutig, muss ich sagen.
Ja, ich finde es sehr mutig.
Echt mutig, ja. Nochmal so in einer anderen Konstellation, jetzt mit 37. Weißt du, jetzt sind die Kinder auch gerade gefühlt so, dass die selber Zähne
aus dem Gröbsten
putzen.
Raus.
Ja, wirklich. Und dann fängst du wieder bei Null an. Das ist so.
Ey, ich weiß
das
jetzt
ist so
schon.
Wie beim Monopoly wieder auf Los.
Ja, genau. So, ziehen Sie gerne 4000, aber gehen Sie gerne wieder auf Start. Ja.
Ich habe doch schon so viel aufgebaut. Guck mal, nee, wieder zurück. An
ich fand's so schön.
Ich find's auch richtig großartig. Und da reden wir heute auch drüber.
Da reden wir im Deep Dive ordentlich drüber, weil da habe ich tausend Fragen und es wird einfach auch total spannend zu vergleichen. Ich habe ja meine kleine Tochter auch mit ordentlich Abstand zu den ersten, ehrlich gesagt mehr Abstand als du.
Ja, stimmt.
Mit 38 bekommen. Stimmt. Und einfach auch mal so schwanger sein mit 28 versus 37, 38. Aber auch die Sorgen, die Ängste, die Freude. Ich meine, das mischt sich ja alles ineinander.
Ja.
Und darf ich eigentlich schon sagen, dass ich Patentante werde?
Nein, das wollte ich noch geheim halten. Bitte noch nicht.
Sag. Okay, sage ich noch nicht. Also ich werde Patentante und das habe ich auch schon in der fünften Woche erzählt bekommen und das war so schön. Und gleichzeitig hat Lea dann hinterher geschoben, also bis zur 13. Woche sage ich es gar keinem, was ich auch gut fand. Und ich glaube, so bis zur 25. Woche oder so sage ich es auch niemandem da draußen. Und ich so, na super, ja, dann kann ich mich ja jetzt
kann
hier für
so
mich alleine freuen.
Lange so.
Also ich freue mich.
Ich weiß was kein anderer weiß und ich freue mich ganz in mir selbst.
Also es wird so ein tolles Patenkind. Es hat einfach auch natürlich eine Knaller-Patentante, ne? Also,
Knaller. Ja. Besser geht
also
nicht.
Das, ja.
Aber es ist wirklich so, ne? Du warst, ich glaube, die erste Person, ja, du warst die erste Person und auch einzige für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, der ich es erzählt habe, weil ich unbedingt so vorsichtig warten wollte und dass das erstmal alles so gut ist und so. Und ich habe selbst meinen Eltern, ich habe es wirklich gar keinem gesagt.
Ich finde es so geil. So, und jetzt können wir auch mal das Geheimnis lüften. Wir haben ja hier die ganze Zeit immer über Alkohol gesprochen und wie wir uns die Kante geben.
Ey,
also bitte mal
jetzt
ganz...
Jetzt kriege ich gleich schon Nachrichten.
Nein, ich habe sehr gut auf mein Patenkind aufgepasst. Lea hat keinen Tropfen
natürlich
Alkohol getrunken und deswegen hatte sie auch die absurdesten Drinks in Madrid.
Das war halt das Harte. Ich habe die ganze Zeit gesagt, könnte ich bitte diesen Pisco Sour ohne Pisco und quasi im selben Glas, so that I can fit in.
Ja, nein.
Und dann kam...
Nein, dann kam diese Panther und
Jaguar, Panther, was auch immer. Dann kam diese komische spanische Maske da mit 3 Kilo
schwer. Es wurde
schwer.
Immer absurder. Und, aber das Gute ist, auf Social Media sah es aus, als ob sie sich
als
irgendwie...
Als hätte ich die krassesten Drinks gehabt. Aber da war es halt so, okay, the odd... So, wollen die mich eigentlich schämen, dass ich nicht trinke? Und deswegen geben die mir die absurdesten Gefäße, sodass jeder sieht, dass es nicht alkoholisch ist.
Nee. Aber auf Instagram ist das gut runtergegangen. Und die Leute denken, du hast dir da am meisten die Hacke gegeben. Also insofern, das wollen wir mal kurz aufklären. Kein Tropfen Alkohol. Die Supplements natürlich nur für Schwangere.
Absolut.
Also immer mal hingelegt. Am Samstagabend bist du sogar nicht mitgegangen, um dich auszuruhen. Also das finde ich wirklich gut, weil das gilt ja hier auch für die OMR. Wir lachen das hier immer alles so lustig weg, aber sei mal im 6. Monat schwanger und reiß hier so ein Programm ab. Also da werde ich dafür sorgen, dass du dich ja jede 2 Stunden hinlegst.
Ja, ich pausiere auf jeden Fall. Aber Silvester haben wir auch schon. Da habe ich auch schon komplett nicht alkoholisch gefeiert.
Ja.
Was ziemlich gut ging.
Ich wollte gerade sagen, was gar keinem aufgefallen ist.
Wir hatten nicht alkoholischen Sekt.
Ja.
Und da, ich habe mich so
und ich habe aus Solidarität mitgetrunken, den non-alkoholischen, damit keiner auf den Gedanken kommt, dass Lea schwanger ist, habe ich dann, weil sie es mir kurz vor Silvester erzählt.
Wir trinken alle so ein bisschen mehr nicht alkoholisch einfach.
Ist auch voll uncool. Aber letzter Satz dazu. Wie absurd ist es vor diesem Hintergrund bitte, dass Lea sich feiert dafür, dass sie dieses Jahr noch keinen Alkohol getrunken hat. Ja, das ist so eine Frechheit. Ja? Immer so, also ich habe dieses Jahr noch gar nicht getrunken.
Aber ehrlich, also wenn du dir die Folge anhörst, habe ich es wirklich sehr soft gesagt.
Weil ich werde es auch dieses Jahr nicht mehr tun.
Die Stimme hatte ich hoffentlich wirklich gar nicht dabei. Aber ich habe es wirklich soft gesagt, weil ich hätte hundertprozentig Q1 durchgehalten, ohne Alkohol. Ja. Aber jetzt war ich war selber traurig, dass ich mich nicht feiern
konnte. Jetzt war es leider keine
das
Kunst.
Ist so, weil, es war halt irgendwie zwangsmäßig. Und das wird auch noch zwangsmäßig das komplette Jahr so bleiben. Übrigens ist mir da aufgefallen, das, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe, ich werde auf jeden Fall nicht alkoholisch leben.
Nein, das darfst du auch
das
nicht machen.
Das ist mir aufgefallen. Nein, ich möchte das
nicht
machen.
Ich hatte so einen Spaß in
Madrid. Als ich jetzt gemerkt habe, dass ich ein Jahr lang jetzt darauf verzichten werde, habe ich gedacht, mindestens. Nee, danach bin ich absolut wieder dabei.
Mindestens. Ich bin als Patentante dafür, dass du so 2 bis 3 Jahre stillst.
Danke.
Das ist besonders gut für das Kind. Also, wir hören dann mal hier auf und gehen in Deep Dive, um da genau darüber weiterzureden.
Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits 2-mal als OMR Reviews Category Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen in unter 25 Tagen. Und die Plattform ist im Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch. Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in 5 Minuten geklärt, statt erst im 2. Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instafo.com/fnc. Instafo, instafo.com/fnc. Und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 € auf die erste Besetzung. Also auf geht's. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Deep Dive.
Also ich lieb's, dass wir hier jetzt diesen Business-Podcast zweckentfremden und als Deep Dive ein Baby bekommen machen. Ja. Das ist so gut. Aber es hat so viel mit einem Business-Podcast zu tun.
Total.
Weil es halt die Lebensrealität von allen Männern und Frauen da draußen ist, die Beruf und Familie vereinbaren wollen. Ja. Und insofern passt es hier wie die Faust aufs Auge rein. Und deswegen haben wir jetzt mal hier richtig Zeit. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal über Aspekte davon gesprochen. Aber fairerweise konnten wir uns auch beide kaum erinnern, wie unsere Schwangerschaften eigentlich waren und wie das genau war. Und das ist natürlich jetzt wieder sehr viel präsenter durch deine. Und vor allen Dingen auch die Gedanken, die man sich macht, sind wieder viel präsenter. Ich kriege das ja auch total mit bei dir. Und es war spannend. Ich hatte in den letzten Wochen öfter mal Gespräche mit verschiedensten Menschen, die ganz oft auf das Thema immer kamen. Erstens Partnerwahl. Wann weiß man eigentlich, dass es der oder die Richtige ist? Und Zeitpunktwahl. Wenn man dann den oder die Richtige gefunden hat, wann weiß man, okay, jetzt geht's los mit Kindern. Und auch da haben wir ja schon mal gesagt, das kannst du eh nicht planen und so. Aber bei der Partnerwahl habe ich nochmal nachgedacht. Uns wird ja so suggeriert, dass du den oder die eine finden musst. So. Und wenn du die hast, dann bleibt die ein Leben lang und die musst du oder den musst du so genau auswählen und so prüfen.
Die wichtigste Entscheidung deines
Lebens. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens und da muss so eine Checkliste sein und das musst du alles abhaken können und so. Und dann guckt man sich irgendwie an, 50% der Ehen in diesem Land werden geschieden. Und das sind jetzt auch nicht alle irgendwie total traurige Menschen, die in ihrem Leben versagt haben. Also wir gehören ja unter anderem auch dazu. Also du warst jetzt nicht verheiratet, aber ich. Und stellt fest, also das übt aber auch ganz schön Druck auf einen aus. Dieses Gefühl, alle anderen, die geheiratet haben, haben offensichtlich den richtigen gefunden und ich muss da jetzt auch noch hinkommen. Und da habe ich so, als ich so darüber nachdachte, diesen verschiedenen Menschen gesagt, also natürlich muss man Werte und haben wir einen gleichen Blick, also so Antoine de Saint-Exupéry, schauen wir in die gleiche Richtung. Mhm. Das musst du natürlich prüfen, ja. Also wenn wir jetzt ein Kind kriegen würden, haben wir da eine ungefähre Vorstellung davon, dass wir das gleich sehen, ja. Und nicht in dem Moment so, du bleibst jetzt bitte zu Hause oder was auch immer. Aber du kannst es einfach eh nicht abschließend vorher wissen. Schon gar nicht, wenn du dann noch Kinder bekommst. Und ich glaube, wir sollten auch da mal wieder ein bisschen mehr Mut zu, ich liebe ihn oder sie. Ich kann mir das richtig gut mit ihr vorstellen oder ihm. Und wir machen das jetzt. Ob das heiraten ist, eine Partnerschaft oder ein Kind. Und dann go. Ich glaube, wir überrationalisieren das.
Ich bin bei dir, wenn es darum geht, dass so ein full-hearted Hell yes in einem drin ist dazu. Ich muss schon sagen, aus der Erfahrung mit jetzt Trennung mit den zwei Kindern fand ich das brutal hart. Und ich muss schon sagen, ich habe früher immer gedacht, in den Beziehungen vorher oder so, was hat mir so gefehlt, habe ich immer gedacht, Mensch, müsste das nicht so und so sein? Würde man nicht, wenn man richtig dolle sich toll findet gegenseitig, würde die Person nicht anfangen, Fotos auch von einem zu machen? Ja? Ich hatte immer so Partner, die so nie so...
Wie Fotos
na, so von mir und den Kindern, weißt du, ich habe ganz viel, dass ich meinen Partner sehe und das so süß finde, die Situation, ich will ein Foto davon machen.
Okay, aber du,
das,
aber, du
aber andersrum immer zu wurde ich nie fotografiert. Ja, also so... Ja. Ich habe das ganz viel, dass ich meinen jetzigen Partner sehe und denke, oh Gott, das muss ich aufnehmen. Das sieht so schön aus, wenn meine Tochter dann irgendwie auf seinen Schultern sitzt oder so, ja. Und das hat zum Beispiel vorher gefehlt. Oder so dieses, müsste man nicht irgendwie, wenn man reinkommt, dass man zuerst begrüßt wird und nicht die Kinder. So müsste das nicht ein normaler Impuls sein, ohne dass ich sage, könntest du bitte mich zuerst begrüßen und danach die Kinder, sondern müsste das nicht. Also es gab ganz viele Situationen, wirklich, und da kann ich kann eine ganze Liste davon machen, wo ich so gedacht habe, jedes Mal müsste es nicht. Und dann habe ich ganz viel gehört, Lea. Man kann nicht alles haben. Jede Beziehung ist anders. Die Beziehungen sehen außen toll aus, aber innen sind sie es auch nicht. Bla, 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 bla. Und jetzt kann ich sagen, ich habe eine wundervolle Beziehung und die ist genauso, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ja. Die erfüllt genau das. Genau dieses, ich mache ein Foto, weil ich es so schön finde. Ich will dich als erstes begrüßen. Ich mache automatisch im Haushalt mit, weil es mein Zuhause ist und nicht, weil ich dir helfen muss und wir streiten nicht über die Geschirrspülmaschine oder so ein Blödsinn. Das heißt, eigentlich ist meine Erfahrung so, ja, es gibt sie da draußen, die einfach wundervoll zu einem passen. Jetzt Caveat muss ich auch sagen, ich habe erstmal auch eine Therapie gemacht und so weiter und habe selber, glaube ich, mich ganz anders entwickelt und auch ziehe andere Leute an und gucke ganz anders und wähle ganz anders aus. Also ich glaube, die Partnerschaft, die ich jetzt habe, hätte ich damals auch nie ausgewählt, leider. Weil ich selber mir gar nicht so viel Schönheit erlaubt hätte und so viel Leichtigkeit und so viel Easiness. So. Ich hatte immer das Gefühl, es muss ja alles schwer sein, dass es was wert ist. Deswegen hätte ich damals wahrscheinlich auch nicht anders ausgewählt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass wenn so bei einem selber dieses schlummert, so irgendwie fühlt sich es nicht so an, wie ich denke, dass sich das richtig anfühlen sollte, dann kann bin es auch ich eher dafür, dass ich jetzt sagen würde, such weiter. Dann ist es das vielleicht
nein,
noch nicht.
Nein, da bin ich voll bei dir. Das wollte ich auch nicht sagen nach dem Motto, ja,
hab
fühlt
Kinder.
Sich... Nein.
Genau.
Ach, wir sind, also irgendwie passen wir nicht zusammen. Kriegt Kinder, dann läuft das. Nee, das wollte ich auf keinen Fall sagen, ja. Sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn es sich nach einem Hell Yes und gut anfühlt, dann los und nicht dann denken, aber bin ich vielleicht noch zu jung, zu alt, müssen wir nicht erst noch 4 Jahre zusammen sein? Das meine ich.
Da
also
bin ich
bin 100% bei dir, dass wenn da irgendwelche Sachen zu früh zu groß werden, die da nicht hingehören, dann wird es mit Kindern noch viel größer und schwerer und nicht funktionieren. Also man darf auf keinen Fall den Fehler machen zu sagen, und dann kriegt man Kinder und dann wird das alles Bombe. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es wird dann eher schwerer. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, hell yes, also zum Beispiel Philipp und ich haben 2 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, überlege ich gerade, noch nicht mal, haben wir uns verlobt und dann entsprechend ein halbes Jahr später geheiratet. Und da hättest du auch sagen können, warte mal, na, zweite Ehe, also müsst ihr überhaupt noch heiraten? Ja, und jetzt habt ihr doch schon beide mal geheiratet. Und so schnell wollt ihr euch jetzt nicht mal ein bisschen besser prüfen und so, weil beim ersten Mal habt ihr ja offensichtlich ein bisschen daneben gelegen. Und da war es so, nee, ja, wir sind beide hell yes. Und mal gucken, was das Leben bringt. So, und das war so ein bisschen mein Punkt.
Das finde ich total richtig.
So, und jetzt sagen wir mal hell yes. Und dann kommt aber die Frage, ja super, aber wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt fürs Baby?
Ja.
Und ich meine, da können wir ja nun auch einerseits Antworten geben mit 28 oder mit 38 oder ist auch schon egal.
Ja.
Was sagst du da?
Also ich finde, der einzige Punkt, worauf ich warten würde, ist, wenn irgendeine Beförderung genau bevorsteht. Also wenn du so genau den Schritt jetzt noch machen kannst in den nächsten 4 bis 6 Monaten maximal, dann würde ich den noch mitnehmen. Einfach, weil es dann leichter ist, von da auszusteigen.
Aber dann musst du auch in der Rolle, die du dann annimmst, auch erstmal noch ein bisschen. Also,
finde ich noch nicht mal.
Nee, findest du, man nimmt das mit?
Da bin ich zu sehr auf Elternebene, dass ich so denke, weißt du was, das müssen die Arbeitgeber auch aushalten. Also früher als Arbeitgeber, bevor ich noch nicht mal war, habe ich das anders gesehen. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt denke ich mir so, nee. Also das ist das Wichtigste, was wir überhaupt machen können, diese Entscheidung in unserem Leben. Und da müssen die Arbeitgeber einfach dann mit klarkommen. Es ist einfach so. Da würde ich es eher mitnehmen. Und ansonsten ist es so, ich finde, das ist so ein krasses Bauchgefühl-Ding. Also ich habe eher gerade die Angst oder das Gefühl, dass sich ganz viele viel zu viel Kopf darum machen.
Ja.
Viel zu viel. Wann ist es? Wer ist es? Wie machen wir das genau? Und bis wir das nicht alles dingfest haben, sollten wir die Entscheidung auch nicht treffen. Und ich glaube, wenn es ein Hell Yes ist und du das Gefühl hast und ein Bedürfnis nach Kindern und du weißt gar nicht, wie lange es dauern wird, bis du schwanger wirst
das
und so weiter, dann würde ich einfach irgendwann sagen, weißt du was, jetzt setzen wir ab und lassen es auf uns zukommen. Also so, ich finde, da ist dieses ins kalte Wasser springen und danach schwimmen lernen wirklich gut, weil du hast noch 9 Monate alles
zu besprechen.
Ja, und du hast
keine Ahnung, was da auf dich zukommt.
Völlig. Ja. Es ist ja so ein einschneidendes Erlebnis. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, die Werte, gucken wir in dieselbe Richtung und haben wir ein ähnliches Verständnis von Vereinbarkeit.
Ja, das ist ganz
wichtig.
Das ist
echt wichtig und das musst du vorher diskutieren.
Das musst du diskutieren. Ja. Und da wirklich, also ich meine, da hat man ja hier auch schon mal Luisa Plassberg mit Equally porträtiert. Ja. Also egal, ob ihr euch ein Tool nehmt, ob ihr euch an einen Esstisch setzt, wo auch immer.
Ja.
Aber einmal, dass jeder von beiden sagen darf, also wenn ich dich einmal zuhalte, dann sage ich dir jetzt einmal, wie würde ich es am allerliebsten machen, ohne dass du mich bewertest, ohne dass du sagst, was bist denn du für eine Krasse?
Ja.
Sondern ich möchte es einfach nur einmal sagen dürfen. Und dann wirklich einmal zu sagen, also wenn ich es wählen dürfte, und so war es zum Beispiel bei meinem ersten Kind, dann würde ich gerne nach 3, 4 Monaten Vollzeit zurückgehen, weil ich habe da gerade eine Beförderung mitgenommen und die fühlt sich total gut an und die möchte ich jetzt auch ausfüllen und ich bin auch noch so jung, so und jetzt los geht's wieder und dann möchte ich gerne aber, wenn es ginge, eine Nanny haben und nicht jedes Jahr ein neues Au-pair und da habe ich einfach mal wünsch dir was gesagt. Und ich glaube, dieses Abgleichen ist wichtig, weil wenn ihr an dem Punkt merkt, der eine sagt, also ich fände es gut, wenn du dann ab dann zu Hause bleibst und die andere sagt, also ich würde gerne nach 3 Monaten wiederkommen, dann müsst ihr erstmal noch ein bisschen weiterreden. Weil das kann, glaube ich, wirklich zum Problem werden.
Ich finde die Frage so krass wichtig, auch dieses so, darf ich es einmal so sagen, dass ich dich zuhalte?
Ja.
Weil normalerweise ziehst du schon 50% mindestens ab.
Genau.
Weil du ja weißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich will Vollzeit wieder arbeiten, nach 2 Monaten muss die andere Person quasi zu Hause bleiben, das willst du ihm ja gar nicht anmaßen und deswegen hältst du das schon zurück.
Genau.
Und ich finde so, unabhängig von dem, was das bedeutet, erstmal zu sagen, so was wäre mein Traum-Szenario, finde ich super cool. Und dann das andere, was wir auch noch gemacht haben, fand ich auch ganz spannend, ist so, wir haben das einmal gesagt, ich habe auch meinen Wunsch dir was gemacht und habe dann so philosophiert und gesagt, Mensch, könnte ich nicht auch eine Person sein, die sozusagen so ganz lange Elternzeit macht und zu Hause ist und so. Wäre das nicht schön, wenn ich so eine Person wäre?
Würdest du mich dann noch mehr lieben?
Vielleicht bin ich ja so theoretisch eigentlich, ja. Und habe dann gesagt, vielleicht wäre das so mein Wunsch dir was, dass ich auch mal irgendwie ewig lange... Und dann fand ich es ganz schön, dass wir gegenseitig so gesagt haben, naja, wenn ich dich jetzt von der anderen Seite so angucke, dann ist das mein Gefühl zu dir. Und da war zum Beispiel mein jetziger Partner, der meinte, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das wirklich was für dich ist. Also so, ich verstehe, dass du gern hättest, dass es was für dich wäre und dass du gerne sagen würdest, ich mache hier 100 Jahre Elternzeit, weil du das irgendwie toll findest, das zu sagen. Aber du würdest wahrscheinlich in Monat 3 schon, würde dir die Decke auf den Kopf fallen.
Wir hatten ja das gleiche Gespräch miteinander.
Ja, und ich habe genau das Gleiche gesagt. Weil ich so dachte, wahrscheinlich, also das ist wirklich so, wenn ich mich selber beobachte, ist das so, wenn ich lange krank bin, mir fehlt die Arbeit unglaublich. Und ich will unbedingt, meine Familie ist mir das Wichtigste überhaupt, aber ich brauche dieses, lass das Kind mal raus. So, lass es einfach da mal arbeiten und irgendwie dieses Ganze ausgeben. Und das fand ich total schön, weil ich so dachte, ja, da ist echt was dran. Und es ist, wenn man so merkt, dass die andere Person das wirklich im besten Willen und Gewissen der anderen macht.
Genau.
Und nicht, weil sie selber damit gerade irgendwas durchbringen will, sondern wirklich so, wenn ich dich angucke, ist mein Gefühl, dass du das und das, weil man weiß es selber einfach nicht.
Nein.
Also du hast, das ist eine dieser Entscheidungen, wo du kannst es dir nicht vorstellen, bevor du Eltern bist, was das bedeutet.
Total. Und du kannst es dir nicht vorstellen. Und zum Zeitpunkt ist aber auch mir nochmal wichtig, gerade auf Frauen wird ja ein gesellschaftlicher Druck ab dem Alter, was weiß ich, wahrscheinlich schon 30 ausgeübt, aus, na, habt ihr denn jetzt auch mal über die Familienplanung nachgedacht? Nach dem Motto, also wenn ihr nicht mal bald loslegt, dann ist aber auch zu spät. So, und das ist echt unfair, weil das nämlich erstens voraussetzt, alle müssen auch den oder die Richtige schon gefunden haben mit 30. Das ist einfach nicht so. Ja. Zweitens ist es auch Quatsch. Natürlich biologisch alles klar. Es wird eher mit steigendem Alter nicht einfacher. Aber es ist ja nicht so, dass die, die mit 30 das jetzt nicht kriegen, sich da aktiv dagegen entscheiden, sondern entweder haben sie wirklich noch nicht den richtigen Partner oder es passt beruflich nicht. Sie sind von dem Geld abhängig. Also es sind so viele Faktoren, dass ich finde, das muss einfach eine total private Entscheidung sein, wann ihr sagt, ich bin bereit. Und das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, ich war 28 beim ersten Kind, ich war 38 beim dritten Kind. Ja, mit 38 war ich, also die Schwangerschaft war ehrlich gesagt jetzt nicht viel schwerer. Es war ziemlich vergleichbar. Ich bin danach nicht mehr so schnell wieder fit geworden. Mir sind danach die Nächte schwerer gefallen und so. Also als das Baby da war, habe ich die 38 gemerkt.
Ja.
Aber du bist ja risikoschwanger mit 38, was ja auch schon so ein Scheißwort ist. Ja, kommst rein ins Arztzimmer, fühlst dich super fit, freust dich, dass du schwanger bist und jemand sagt, ja, sie sind ja risikoschwanger. Ja, vielen Dank, können wir dafür uns auch mal ein anderes Wort ausdenken. Und dann werden ja zum Glück auch lauter Untersuchungen und so gemacht. Aber ich habe mir immer dann auch wieder vorgenommen, die Leichtigkeit mal wieder zurückzuholen aus, ich bin schwanger, ich bin ein total gesunder Mensch, ich habe schon Kinder auf die Welt gebracht. Also ich bin 38, bin nicht 68, ja, in dem Moment, wo ich dieses Kind gerade kriege. Also auch da mal so, und ich meine, wir haben hier mit Julia Bösch über Social Freezing gesprochen. Es gibt jetzt so coole Möglichkeiten auch zu sagen, ich habe noch nicht den richtigen Partner, aber ich will jetzt halt auch irgendwie vorsorgen.
Ja.
Nutzt diese Möglichkeiten, aber lasst euch beim Thema Zeitpunkt nicht das Messer auf die Brust setzen. Ja. Das ist einfach blöd.
Voll. Und ich glaube, also bei mir, was mich total geschockt hat, ich war ja auch, wir sind ja echt fast gleich, ne? Ja. Also 28 war ich auch beim ersten Kind, jetzt beim dritten 37, aber genau dasselbe.
Ja.
Und ich fand es so krass, also das Erste, was gesagt wurde, so auch so Gyn und Hebamme und so, ist halt dieses, eins von dreien geht in den ersten 12 Wochen ab. Das wurde mir mit 28 viel weniger gesagt. Ich habe das damals gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber deswegen war ich diesmal so krass so, ich darf es wirklich gar keinem sagen, weil das kann auch wieder weg sein. Und war auch sehr pragmatisch damit, dass ich so dachte, weißt du was, wir warten jetzt erstmal einfach ab. Ja. Was schwer ist, wenn es dir richtig beschissen geht. Aber naja.
Genau, wir erinnern uns an die dreiwöchige Krankheit, die keine Krankheit war, sondern Lea darf nichts nehmen, weil sie schwanger ist und kommt einfach nicht mehr auf die Füße.
Kam nicht mehr hoch nach diesem Infekt. Und auch ehrlicherweise, so die ersten drei, also das Krasseste ist ja wirklich, das ist mir dieses Mal erst so klar geworden, wirklich mit der dritten Schwangerschaft, dass die ersten 12 Wochen sind eigentlich die schwersten.
Ja.
Und das ist brutal hart, doppelt,
ja,
weil du kannst es noch nicht sagen. Ja, aber ich finde die ersten, da haben so viele mit Übelkeit zu kämpfen, ich ganz doll.
Ja.
Also sehr viel mit Übelkeit, dann krasse Müdigkeit, weil da alles aufgebaut wird. Ich war so müde, ich kann es dir gar nicht sagen. Und dann Stimmungsschwankungen viel, weil die Hormone halt alles neu sind. Ne?
Ja.
Und das hatte ich ja auch jetzt heftig in den ersten drei Monaten. Und das finde ich schon extrem schwer, weil du hast das alles und du hast es alles alleine, weil du es noch nicht mal jemandem sagen darfst.
Das
eigentlich
ist das Schwere. Das
und dann
ist das
kannst
Schwere.
Du auch im Job, kannst du ja nicht sagen, ich brauche hier ein Schlafzimmer, weil ich bin so müde, dass ich während des Gesprächs einschlafe, weil es nicht mehr geht.
Ich glaube, das ist
das
der Punkt.
Das kannst du alles nicht sagen. Und
genau.
Ich fand das
fühlt
so
sich mega
verquer.
Einsam, ne?
Unglaublich einsam, ja, das sind 12 Wochen und du kannst dich noch nicht mal freuen.
Mhm.
Danach sind diese ganzen Wehwehchen, die ja weiter bleiben, besser werden, schlechter werden, wie auch immer, hat jeder eine andere Erfahrung. Aber dann sind die, dann kannst du zumindest hast du die Freude auch. Aber am Anfang hast du all das nicht. Es ist wirklich so ein bisschen so ein Lose-Lose-Lose.
Ja, total.
Unabhängig davon, dass man dankbar ist, dass man schwanger ist und dass es geklappt hat und so weiter. Das ist alles toll.
Ja, aber am Ende natürlich bietet dir jeder einen Sitzplatz an und alle nehmen
klar,
Rücksicht. Und
am Anfang
nicht.
Ist es
das
super schwierig.
Nein, aber deswegen, genau, also dieses, genau, du bist 37 jetzt beim dritten. Also ich glaube, das ist. Also das ist ja vergleichbar mit, das war wahrscheinlich mit 28 auch schon so, du kannst dich nur nicht mehr erinnern.
Wahrscheinlich.
Ja.
Meine Mutter meinte, mir ging es total schlecht.
Ja, siehst du? Siehst du? Also ich kann dir sagen, mir ging es immer in den letzten 6 Wochen wahnsinnig schlecht.
Oh nein.
Weil ich nämlich, ja, aber ich habe auch, nee doch, weil ich Ich habe jedes Mal, glaube ich, 22 Kilo zugenommen.
Ich auch. Jedes Mal 20.
Aber das ist doch absurd. Plus ich habe überhaupt 20. nicht so viel gegessen. Also
Verena, ich bin jetzt schon bei plus 10. Ich habe richtig Angst, wo das noch hingeht.
Und bei mir hieß es auch immer, wenn ich zur Kontrolle kam, jetzt müssen Sie aber mal ein bisschen vielleicht... so und ich so, was? Ich habe überhaupt nicht so viel gegessen, ja?
Auch
das ist so eine Frechheit. Die blubberten da alle in ihrem Fruchtwasser noch und nöcher rum und ich hatte einen riesen Bauch und die sind da rumgeplanscht und wollten nicht raus. Und mir wurde immer gesagt, iss nicht so viel.
Ich finde das auch immer, Freunde von mir immer so, Schwangere sind doch so hübsch. Bei den meisten sieht man das gar nicht. Von hinten haben die so eine schlanke Figur und dann siehst du nur vorne den Bauch. Und dann meinte meine Hebamme irgendwie, weil ich so meinte, habe ich irgendeine Chance, dass ich nicht bei plus 20 diese Schwangerschaft rauskomme? Und dann meinte sie, eher nicht wahrscheinlich. Also es ist eher dein, so das ist deine Liga.
Ja, absolut.
Und dann meinte sie, weißt du, du bist schon auch eher ein bisschen so eine vollkörperige Schwangere. Und es ist so schade, weil ich finde das so hübsch, weißt du, wenn du diese ganzen schwangeren Models anguckst.
Immer schon von verabschiedet.
Die halt so für diese Schwangerschaftsmoden ihre Bilder machen. Die sehen so hübsch aus. Und ich habe aber auch Arme, ich habe Gesicht, ich hab Hals, ich habe Beine.
Ja.
Die sind irgendwann auch echt so eher stampfer.
Ja.
Also es ist wirklich...
Nein, es ist eine Frechheit. Und genau das hatte ich auch immer, dass ich so... Dass immer die, ach, die haben so einen tollen Glow und so.
Genau.
Ja, genau. So, ja, den Glow. Bei mir sah man die Kinder.
Die schlimmste Haut, die ich in meinem Leben je hatte. Ich habe immer mega Haut. Und bei mir sah
man. Sah die Kinder bei mir auch schon in der 8. Woche. Ja, allen anderen irgendwie noch so enge Oberteile, da sah ich schon aus.
Bei dir sieht man, bei dir schon.
Bei mir, beim letzten Kind hat bei mir immer die. Werden das zwei? Haben die ganze Zeit die Leute mal gesagt. Oh. Ich so, nee, das wird eins und ich bin erst im 6. Monat. Ja? Sie dürfen gerne weiterlaufen. Also, das muss man auch sagen. Diese ganzen Sprüche, die darf man auch nicht zu ernst nehmen. Ich bin da niemandem an die Gurgel gegangen. Am Ende meinen es die Menschen auch nur nett. Also, dass es zwei sind, meinen sie bestimmt auch nett. Kann man vielleicht trotzdem unterdrücken. Aber nein, also ich glaube... So, aber ich glaube, für Männer und für Frauen, man unterschätzt auch immer die Seite der Männer, finde ich, in der Schwangerschaft. Weil, wenn du gerade gesagt hast, in den ersten 12 Wochen darf ich es ja keinem sagen und ich weiß überhaupt noch nicht, wo oben und unten ist, dieses nicht genau wissen, wie sich's anfühlt, nicht genau wissen, welcher Hormoncocktail jetzt da gerade in dich einschießt, aber zu jeder Zeit das Richtige sagen, sich richtig benehmen, ist auch wahnsinnig schwer.
Voll schwer.
Ja.
Also voll schwer. Und ich habe irgendwann dann echt überlegt, so Mensch, habe ich auch meinen Partner gefragt, sag mal, bist du eigentlich traurig, dass du keine Kinder kriegen kannst? Meinte er so, nee. Nicht so schade, ich hätte jetzt echt gerne was anderes gehört. Aber ich muss wirklich sagen, warum habe ich es gefragt? Weil ich selber dachte, wäre ich jetzt der Mann, ich glaube, ich fände es schade.
Ja, also, Philipp fand es schade.
Ich finde es wirklich krass, diese Erfahrung machen zu dürfen, auch obwohl sie so tumultig ist und so viele Facetten hat. Aber ich finde es wirklich faszinierend, das selber im eigenen Körper zu erleben.
Das ist das größte Wunder. Ja.
Wahnsinnig. Und das fände ich schon schwierig, so wenn ich dabei wäre und dann müsste ich supporten, auch so bei diesen Stimmungsthemen und so. Ja. Und bei mir ist es immer mit diesen Stimmungsschwankungen so, dass wenn ich drin bin, habe ich das Gefühl, die gehen nie wieder weg.
Ja.
Also die bleiben jetzt für immer so. Dass ich kann mir das nicht vorstellen. Wirklich, ich habe kein Vorstellungsvermögen dafür, dass es irgendwann wieder vorbei ist.
Das geht wieder. Guck
und dann
mich
war er
an,
immer
guck
so,
mich an.
Lea, du bist irgendwie in der, was auch x-ten Woche, ja, nach 12 bis 14 Wochen ist das wieder gut. Und dann muss ich denken, oh Gott, das ist jetzt mein Leben. Das ist das absolute Drama. Und da die ganze Zeit da dran zu bleiben und irgendwie die Motivation hochzuhalten und unterstützend zu sein und so, finde ich auch.
Deswegen hätte ich mir diese Elternstartzeit, diese Väterstartzeit so gewünscht, dass Väter einfach mit dem Tag der Geburt auch eine Art Vaterschutz kriegen. Weil das ist doch so gemein.
Aber das soll ja dieses Jahr noch kommen.
Ja,
das wird die ganze Zeit verschoben.
Ja, es wird die ganze Zeit verschoben.
Aber es sollte noch kommen.
So,
10 Tage, glaube ich. So, oder
weil,
so. Muss
ehrlich,
es geben.
Du wirst Vater.
Natürlich.
Also ich weiß nicht, ich habe
Philipp... Wer soll denn da bitte am Montag wieder ins Büro kommen?
Genau.
Ich meine, das ist doch
so
Wahnsinn.
Und ich habe wirklich Philipp in seinem ganzen Leben noch nie...
Und die armen Mütter auch.
Ja, das auch.
Wochenbett, kannst dich nicht mehr bewegen. Bei dir ist alles offen. Du wirklich, da kommt ja alles aus allen Öffnungen. Es ist ja so... Verrückt.
Und der andere
das weiß man ja gar nicht, was da auf einen zukommt mit Windeln und keine Ahnung. Ich habe den absoluten Schock gekriegt. Und die andere Person muss sofort wieder in so einen Job. Also
nein,
das ist
und auch das Gefühl, also ich habe Philipp noch nie so emotional gesehen wie bei der Geburt unserer Tochter. Ja? Und dieses Gefühlschaos im positiven Sinne, in dem du ja auch als Mann bist, du wirst gerade Vater.
Klar,
ja?
Das ist
ja auch so crazy. Da willst du ja nicht am nächsten Tag wieder irgendwie dumpti-dumpti, ich mache mal so weiter wie vorher. Also das ist ein Riesenthema.
Ja.
Natürlich ist dieses ganze Thema Elternzeit, Mutterschutz, Elterngeld, alles Riesenthema. Wie siehst du das diesmal? Weil die Frage, wie wir eben gesagt haben, wann kriege ich das Kind, ist riesengroß. Und die zweite Frage, die riesengroß ist, wann komme ich wieder nach dem Kind? Und das wirst du ja gefühlt auch sehr früh schon gefragt. Mhm. Und wie lange? Und dann nehmen die meisten, sagen ja eher dann erstmal einen langen Zeitraum, weil sie dann Angst haben, wenn sie den zu kurz ansetzen, dass sie ihn nicht mehr verlängern können.
Würde ich sagen, ist auch so.
So. Und da ist aber die Frage, wie siehst du das diesmal? Also du hast ja eben schon gesagt, du bist jetzt nicht so der Typ. Aber bei mir war beim dritten Kind das Gefühl, ich will jetzt einmal so ein bisschen zumindest das haben nach der Geburt, was andere haben. Ja, ich möchte auch mal zu einem Babykrabbelkurs gehen. Und ich möchte auch mal in der Sonne im Park sitzen und stillen und denken, ich muss gerade nirgendwo hin. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen damals und habe irgendwie, da waren wir ja schon übernommen worden von Fox & Sheep, da war ich ja nicht mehr Unternehmerin im eigenen Haus sozusagen und habe gesagt, ich würde gerne 7 Monate Elternzeit nehmen und dachte, wie krass bist du, 7 Monate, das ist ja so lang, ja. Und die Gegenseite war so, toll, das ist ja kurz. So. Und dann war ich so, wow, das ist ja gut gegangen, dass ich nicht 5 gesagt habe oder so.
Aber echt?
Aber da habe ich gemerkt, bei den ersten beiden Kindern habe ich ja 3 und 4 Monate, dass ich 7 schon den krassen Luxus fand. Wie machst du das diesmal?
Ich finde erstmal, dass es so, wie wir es in den Wald reinrufen, so schallt es auch wieder raus.
Das stimmt.
Also, wenn wir selber anfangen zu sagen, und dann würde ich vielleicht und so weiter. Oder du sagst einfach, ich bin 12 Monate dann weg, freue mich unglaublich auf mein Kind und die Zeit. Dann haben die anderen fast gar keine Chance, als zu sagen ja. Und ich habe es bisher eigentlich immer so gemacht. Also ich bin die ersten 2 Monate in Mutterschutz gewesen, die 8 Wochen. Und dann wieder zurück mit Baby, komplett Vollzeit. Und so hatte ich auch Lust, das zu machen. Und es war damals für mich das Richtige. Und diesmal mache ich wahrscheinlich eher so, also diesmal ist es komplizierter, weil ich bin total selbstständig. Ne? Ja. Damals war ich auch angestellt. Ja. Also ich war bei Amorelie angestellt, auch wenn es meine eigene Firma war. Aber die gehörte auch schon zu ProSiebenSat.1 und sowas. Das heißt, ich war auch irgendwie in so einer Pflicht.
Du warst einfach angestellte Geschäftsführerin.
Genau, und ich hatte 150 Mitarbeiter und so. Ja. Da hast du einfach auch eine gefühlte Verantwortung. Diesmal ist ja mein Leben viel, viel freier. Und gleichzeitig hängen aber auch meine Einkommensströme natürlich irgendwie an mir dran. Ja. Und deswegen habe ich echt lange überlegt, wie kann ich es hinkriegen, dass ich so 4 Monate kriege oder so. Also Mutterschutz und ein bisschen mehr, sodass ich da relativ ruhig machen kann, relativ wenig, nur noch die wichtigsten Sachen und irgendwie noch Gehalt bekomme und Einkommen bekomme und gleichzeitig irgendwie viel Zeit zu Hause sein kann.
Ja.
Und so mache ich es und dann will ich eigentlich ab nächstem Jahr irgendwie wieder mehr oder weniger Vollzeit zurückkommen.
Ja. Und aber wissend, dass das natürlich als Selbstständige viel leichter ist. Ja. Das muss man einfach sagen. Du kannst Baby überall mitnehmen. Keiner kann sagen, nimmst du das jetzt mal bitte hier aus dem Büro raus. Ja. Ja. Wenn du da in einen unserer schönen Meetingräume dich setzt und da stillst, dann sagt kein Mensch, sag mal, spinnst du?
Ja. Und also selbst mit dem Aufsichtsratsmandat und sowas, da habe ich auch gesagt, hey, im Januar werde ich mit Kind anreisen und so. Und dann sage ich einfach, das ist so. Und dann sagen die alle, super, mach das so.
Genau.
Also das stimmt schon.
Ja, das ist viel leichter, wenn man auch selber schon irgendwie weiß, wer man ist, was man schon geschafft hat.
Ja. Und aber was nicht so leicht ist, ist halt, es hängt alles an dir. Die Einkommensströme hängen alle an dir. Und wenn du nicht arbeitest, hast du auch kein Einkommen mehr. Also es ist schon so,
genau, das dass, stimmt.
Also zum Beispiel mit unserem Podcast.
Deswegen bin ich ja für Mutterschutz für Selbstständige. Genau, das ist jetzt auch bei dir kein Thema.
Aber trotzdem, und auch das Elterngeld ist so ein Thema. Ja?
Total.
Also wenn du merkst, wo die Schwellen da jetzt sind, und dafür hast du ja so krass gekämpft, ein Glück.
Ja.
Aber wenn du merkst, wo die Schwellen sind und dann dir vorstellst, dass du in der Elternzeit
auf null fällst,
egal wie viel Einkommen du vorher hattest, auf null fällst, das ist so ein Einschnitt, finde ich, auch in dein eigenes Selbstverständnis. So quasi, da sagt dir die Gesellschaft, das ist, du hast genug verdient
nichts
vorher
wert.
Und deswegen ist es nichts wert, was du jetzt 12 Monate machst, obwohl du denselben Job hast wie alle anderen. Das finde ich so schlimm. Also wirklich, ich finde, es ist grausam, dass wir es erlauben, dass Eltern, egal welcher Einkommensklasse, gar nichts bekommen für den Job. Einfach allein schon aus Wertschätzungsgesichtspunkten finde ich's wirklich krass. Aber unabhängig davon ist das Thema Mutterschutz, finde ich, für Selbstständige total wichtig. Und da haben wir ja auch ganz viel drüber gesprochen, über den Podcast zum Beispiel.
Ja.
Und das ist was, was ich die ersten 2 Schwangerschaften gemacht habe und diesmal auch, dass ich echt ziemlich früh, also ganz früh, damals mit Announcement schon, hatte ich so 3 Pläne. Und jetzt auch ganz früh mich darum kümmere,
wie geht das
für alle Beteiligten und alle, die quasi eine Auswirkung haben von meiner Entscheidung. Ja? Ja. Also für mein Team bei 10 More In, für den Podcast, für die Vella-Board-Sachen, für KKA und so weiter, für die ganzen Speaker-Engagements. Ja, da leben ja Leute auch von, dass ich arbeite.
Ja.
Und die haben auch irgendwie einen Anspruch darauf, dass ich das so organisiere.
Wie es weitergeht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so wichtig. Mich haben einige Gründerinnen angerufen, die alle gerade Unternehmen führen und schwanger zum ersten Mal sind und haben gesagt, wie sage ich das jetzt den Investoren? Mhm. Wie sage ich das dem Board? Was sage ich? Und so. Und da mochte ich das, was du eben gesagt hast, wie es in den Wald reinhallt. Also erstmal habe ich gesagt, geht da mit durchgedrückten Rücken rein und macht es nicht so groß, sondern es ist dann Tagesordnungspunkt Sonstiges oder gleich der Aufmacher. Und dann sagt ihr, und dann habe ich noch eine super Nachricht. Und zwar bin ich schwanger und ich freue mich riesig und das Baby kommt im September. So, und dann können alle gar nicht anders, als sich riesig mitzufreuen. Und ob sie es wirklich im Inneren tun, egal.
Egal.
Einfach, du hast es irgendwie mit großer Freude verkündet. Voll. Und dann aber relativ schnell den Plan hinterherzuschieben, das ist jetzt für Gründerinnen gesprochen, ja, oder für Selbstständige, wo einfach andere Menschen an dir dranhängen.
Genau.
Wenn du Angestellte bist, klar, hängen auch Abteilungen.
Ja, da gibt es Regeln einfach.
Genau, aber da gibt es gesetzliche Regeln. Aber bei Selbstständigen und bei Gründerinnen, die ja auch keinen Mutterschutz haben, zumindest nicht, wenn sie nicht angestellte Geschäftsführerin sind, da einfach frühzeitig dann einen Plan zu bringen, dass alle wissen, woran sie sind. Und dann ist auch gut.
Voll.
Und dann kannst du auch dich einfach bedingungslos freuen. Und denkst nicht, ich bin da in so einem Orga-Wahn, sobald das Baby auf der Welt ist.
Voll. Und das, also das muss ich sagen, war diesmal eine mega Erfahrung. Sowohl mit dem eigenen Team als auch mit uns, mit Podstars, auch mit KKA, auch mit Vella. Die haben alle so positiv reagiert. Also es war wirklich, und ich hatte auch schon andere Reaktionen in meiner Vergangenheit. Ja, ich saß ja auch schon in Boards, schwanger dann und so. Nicht nur in meiner eigenen Firma. Also das war wirklich unglaublich, es war unglaublich unbürokratisch. Also die meisten haben einfach gesagt, Lea, sag du uns, wie du es machen möchtest.
Aber Lea, dann musst du sagen,
klar,
ne, wärst du jetzt im Konzern, wärst du noch nicht Lea, die dann auch wirklich sich schon ordentlich was aufgebaut hat.
Aber du könntest auch als Vella sagen, super, haben wir gehört, würden wir jetzt an unsere HR weiterleiten und die sagt dir genau, was du jetzt da machen darfst und was nicht, apropos Stay on Board. Ja, also wie haftest du, welche Rechte hast du, welche Pflichten hast du immer noch, wenn du eine Boardsitzung mal verpasst oder so. Weißt du, also du kannst überall echt
formalistisch
mit
machen.
Und du kannst damit so umgehen, dass du sagst, wir haben hier mündige Menschen vor
Kriegen wir schon hin.
Genau. Und ihr sagt uns, was für euch gut ist. Und natürlich gucken wir, dass das rechtlich alles passt. Logischerweise, es muss Aber ansonsten wird schon.
Ja, und Lea, vielleicht nochmal, du hast gerade gesagt, ich habe überall so brav schon den Plan angesagt, mit allen gesprochen, mit Podstars, wie es auch mit Fast and Curious weitergeht. Und da, finde ich, haben wir ja so einen schönen Plan entwickelt, der gleich Win-Win ist für euch alle. Denn erstens, ich kann ja den ersten Teil sagen, werden wir diesen Sommer keine Pause machen. Das heißt, wir werden den Sommer durchsenden und uns da so richtig schöne Sommerthemen überlegen, die nicht jetzt so Hardcore-Business sind, wo man dann am Strand liegt und sagt so, wie bringe ich in Board-Meeting meine maximale Leistung? Sondern eher Themen, wo wir so sagen, die bewegen uns dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen wie heute, ja, und dann mal rein in Themen, die natürlich auch immer ein bisschen privat sind, aber auch was mit dem Beruf zu tun haben. Und dann kommt ja irgendwann Baby, man weiß ja nicht wann, also man weiß ungefähr wann, aber natürlich nie genau. Und was machen wir dann?
Und dann finde ich es richtig schön, dass wir einige Podcast-Co-Hosts gewinnen konnten. Wie zum Beispiel aus dem Hause OMR wird Philipp Westermeier kommen, worauf ich mich sehr freue. Der wird hoffentlich die erste Woche machen. Und das Ding ist aber, es ist ja ein bisschen schwierig zu timen, weil wir wissen nicht genau, wann die erste Woche ist. Aber
was heißt Co-Host?
Aber er wird sie übernehmen und diese Co-Hosts werden mit dir zusammen die ganze Folge machen. Also wir haben einen Co-Host pro Woche. Und ihr macht dann quasi Catch-up zusammen, wie wir es machen. Ja. Ihr macht einen Deep Dive, wo es natürlich eher Interview ist und Gespräch mit dieser Person über die Themen der Person. Ja. Dann bewegt, was bewegt
was uns
macht
bewegt.
Ihr zusammen? Empfehlung machen die Gäste und ein letztes Wort. Also ich glaube, es wird richtig unterhaltsam und schön und
so
spannend.
Gut.
Ich finde es auch so spannend, mal zu erleben, wie du dann Catch-up machst.
Ich mit auch.
So, Philipp, was ging jetzt bei dir letzte Woche?
Ja, und ich werde dann natürlich all die Fragen stellen, über die noch nicht geredet hat. Aus, sag mal, bringst du eigentlich deine Kinder morgen zur Schule? Und was bist du eigentlich für ein Vater? Davon habe ich ja noch nie was von dir gehört und so. Also egal was, aber das wird natürlich auch total lustig, auch was da sich für einen Humor entwickelt. Aber ich kann dir eins schon sagen, Lea, also ich finde das auch ein super Plan, aber ich weiß, dass ich irgendwann da sitzen werde und sagen will, der hat meinen Witz nicht verstanden oder ich habe mich über ihn oder sie lustig gemacht und die hat das mir total krumm genommen.
Oder ich musste mich danach entschuldigen.
Oder was auch immer. Also das ist schon natürlich auch was Besonderes, wenn man hier über 100 Folgen dann zu dem Zeitpunkt gemacht hat, in welchem Flow man da drin ist.
Voll.
Und trotzdem ist es ein Mega-Experiment, weil wir wollten auf keinen Fall stoppen.
Nee.
Und wir wollten aber jetzt auch nicht, dass ich da x Wochen alleine vorm Mikro sitze.
Vor allen Dingen auch, hätten wir den Sommer jetzt Sommerhaus gemacht, wie die letzten, wie das letzte Jahr,
ja,
dann hätte man mich irgendwie 4 Monate nicht mehr gehört oder so.
Nein.
Das ist dann
Nein.
auch komisch.
Nein.
Und ehrlicherweise, es ist natürlich für euch auch irgendwie, um die Kontinuität zu bewahren, aber auch für uns, weil wir auch das Projekt so lieben und
ja,
uns so verliebt haben, diesen Podcast zu haben.
Ja.
Und davon auch zu lernen und davon zu profitieren, dass wir immer weiter tolle Menschen auch irgendwie ja. interviewen dürfen und kennenlernen dürfen. Und trotzdem finde ich, Verena, ist es wieder mal ein Hut ab an dich, weil du da sowohl im Sommer durchsendest, was ich weiß, was dich wirklich viel kostet, weil du eigentlich deine krasse Offline-Zeit immer machst.
Ich werde auch offline sein.
Und
ich
dich nur so feierst dafür, ja. dass nichts ist und dann ja. musst du da immer ans Mikro. Ich habe jetzt schon Angst, ja. dass du da so muffelig ans Mikro kommst.
Es kann sein.
Ja.
Es kann sein.
So die ersten Male für
Das ist ein Geschenk an mein Patenkind.
Kommt schon gleich mit der Last auf die Welt. Schon vorbelastet. Nein, und dann auch, dass du dann noch weitermachst. Also du hast in diesem Jahr quasi keine Podcast-Pause mehr. Ne?
Ich habe keine Pause.
Außer dann halt rund um Weihnachtszeit wieder.
Genau, rund um die Weihnachtszeit, genau. da liege ich dann ja. platt unterm Tannenbaum.
Aber es ist schon intens. Ich habe dir damals gesagt, ich gebe dir das zurück, aber du... erwartest keine weiteren Kinder, hast du erzählt.
Nee, genau. Du hast gesagt, wenn du dann das nächste Mal ein Kind kriegst, können wir es ja andersrum machen. Da habe ich dich kurz an mein Alter erinnert.
Nein.
Und auch an die Tatsache, das macht die Natur ja auch ganz gut. Also in meinem Fall, wahrscheinlich macht die Natur das überall woanders anders. Aber wenn ich jetzt Babys sehe oder Schwangere, freue ich mich wahnsinnig für diese Person, wie auch für dich
ja.
und bin heilfroh, dass ich es nicht bin.
Wirklich, ja?
Ja.
Weil das war nämlich auch, bevor ja. ich selber schwanger war, bei mir immer anders.
Ja.
Ich habe wirklich andere gesehen und gedacht, ja, könnte ich schon
war bei mir auch immer so.
Ach, krass.
Und jetzt ist es.
Aber das finde ich ganz gut, dass das ja. anscheinend irgendwann sich einstellt.
Nein, jetzt bin ich einfach ganz zufrieden mit dem Leben, was ich habe.
Oh, das finde ich gut.
Und weiß aber auch, alles hat seine Zeit.
Ja.
Und alles hat auch seinen Preis. Also im Sinne ja. von, man darf auch nicht so tun, als ob das Glück noch total ja. steigerbar wäre, egal wo ja. es schon ist. Und ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Und insofern freue ich mich für jede da draußen und jedes Paar, was uns jetzt hier heute zugehört hat und gesagt hat, Mensch, da waren hoffentlich ein paar Dinge dabei, um diese wunderschöne Zeit einfacher zu machen, ins Gespräch zu kommen. Und mir ist aber eine Sache ganz wichtig und die werde ich nie aufhören zu sagen, wenn man keine Kinder möchte,
ja.
wenn man keine Kinder bekommen kann, wenn es das ungefähr schlimmste Thema für einen ist, weil man es vielleicht ja. seit Jahren versucht. Ihr habt unsere volle Herzenswärme und Empathie. Ich kann mir nichts Schwereres vorstellen, ja. als dass man einen Kinderwunsch hat und es nicht klappt. Und ich ziehe den Hut und habe alles Verständnis für jede Frau da draußen, die sagt, ja. ich möchte gar keine Kinder haben.
Und jeden Mann.
Jeden Mann auch. Also deswegen, das ist ganz wichtig, auch wenn diese Folge jetzt sehr für die Eltern und zukünftigen Eltern da draußen war. Wir sind auch im Herzen sehr bei allen anderen.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch mal wieder Liquid vorstellen, denn hier gibt es große News. Viele von euch kennen Liquid ja bereits als einen der führenden Vermögensverwalter Deutschlands, der Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten wie zum Beispiel Private Equity bietet. Und ich habe ja auch in diverseste Fonds investiert, Venture Capital, Private Equity. Und bei Private Equity gab es ja bisher eine 200.000-Euro-Hürde. Das zeigt, dass Private Equity also bislang wirklich Großanleger, Großanlegerinnen, institutionellen Anlegern vorbehalten war. Und jetzt gibt es von Liquid ein neues Produkt, und zwar Liquid Private Equity Next. Und mit Liquid Private Equity Next könnt ihr schon ab 10.000 Euro mit einem Sparplan einsteigen und gemeinsam mit weltweit führenden Private Equity Fonds investieren.
Und falls ihr euch jetzt fragt, was Private Equity denn eigentlich so besonders macht, denn auch ich investiere ja mit KKR zusammen, ist das Tolle, dass man in den globalen Mittelstand investieren kann. Und zwar der Mittelstand, der nicht an der Börse gehandelt wird. Und das ist vor allem interessant für gewinnorientierte und langfristige AnlegerInnen, denn ihr habt damit ein hohes Renditepotenzial und mehr Stabilität im Portfolio, weil es ist weniger liquide als Aktien. Dadurch habt ihr eine gewisse Stabilität. Und in 16 der letzten 20 Jahre hat Private Equity den globalen Aktienmarkt outperformt und sich nach der Krise auch schneller erholt. Und wenn ihr also jetzt auch überlegt, euer Portfolio nach Vorbild von professionellen AnlegerInnen breiter aufzustellen, dann besucht jetzt liquid.de/fastandcurious und findet heraus, ob Liquid Private Equity Next für euch geeignet sein könnte. Und mit dem Code CURIOUS2024, großgeschrieben, bekommt ihr bis zum 30.06.2024 200 Euro Willkommensbonus zum Investment in Liquid Private Equity Next. Und außerdem entfällt zum Start die Zeichnungsgebühr in Höhe von 1%. Alle Infos findet ihr immer und auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende. Was bewegt uns?
Ja, du hast vorhin gesagt, was für eine Entourage wir hier haben in dem OMR Podstars-Team. Und das habe ich heute Morgen gedacht, als ich hier so netterweise, als Anna mich fertig gemacht hat, als sie mir tolles Make-up aufgetragen hat und meine Haare gemacht hat und ich das so schön fand und ich gleichzeitig dachte, um Gottes Willen, wie viel Vorbereitung fließt da rein, wenn man das, sag ich mal, halbwegs professionell machen will, wenn man auch halbwegs viele Sachen vorhat auf der OMR und drumherum. Wie sehr bin ich froh, dass das nicht mein Vollzeitjob ist? Und auch so, wie viele Dinge sind dabei, die irgendwie ich so schwierig auch finde und die so gar nicht meins sind. Also ich fange jetzt mal an, wie ich das gemacht habe bisher. Also OMR, ich habe jetzt, glaube ich, so inklusive diesem Podcast 6 Auftritte. Ja? Mhm. Das ist eine andere Bühne hier und dann habe ich noch 5-mal wirklich echte Bühnen. So, über die nächsten 3 Tage, was schon mal immens viel ist. Dann hast du das also erstmal überhaupt im Kalender drin. Dann hast du es inhaltlich vorzubereiten mit all den verschiedenen Personen, die da sind. Gründerinnen, Pitches angucken und so weiter und so fort. Hier Panels vorbereiten, Mainstage vorbereiten und so weiter. Dann wurden wir ja netterweise ausgestattet von Hugo Boss, was total schön ist.
Total.
Auch da habe ich jetzt, Konstantinos, mit dem ich schon lange arbeite, einen Stylisten. Ich finde es immer noch ganz weird, dass ich einen Stylisten habe. Also so, das gehört so nicht zu meinem Selbstverständnis. Ich finde es ganz komisch zu sagen, ich habe jemanden, ich sage immer, ich habe jemanden, der mir hilft bei der Auswahl von Anziehsachen. So, ja, sein Job ist, er ist Stylist. Und der geht dann da in den Hugo Boss Shop und kommt zu mir abends, wenn die Kinder schlafen und dann ziehe ich das alles an. Dann habe ich mir die Nägel gemacht, Verena.
Ja, ich bin völlig fasziniert.
Ja, weil ich dachte, das lohnt sich jetzt so richtig. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Sie sind sehr lang geworden, aber egal. Auch das für alles gibt es ein erstes Mal. Habe ich irgendwie ordentlich hier machen lassen. Dann habe ich Anna, die Make-up macht und Haare, weil ich auch da, ich hatte keine Lust, selber mich so, mich stresst das so krass. Outfit, Make-up, Haare. Und dann finde ich es aber auch blöd, wenn ich auf dem Foto dann so aussehe, wie ich nicht aussehen wollte. Also
absolut.
Das will ich auch nicht. Und du bist auf einer Bühne vor 7000 Leuten und so. Da willst du schon auch irgendwie diese Rolle wieder einnehmen.
Willst du? Aber
Halleluja, aber was Halleluja. Für eine Entourage und was für ein Aufwand. Jetzt hast du Constanze dabei. Ja. Ich habe Rosa dabei. Also
nein, es ist ein Riesenaufwand. Und ich habe vorhin, als ich ins Hotelzimmer eingecheckt habe, gedacht, weil es eben so gar nicht, wie du sagst, unser Selbstverständnis ist, bin ich darin auch so denkbar schlecht. Also ich bin jetzt aber besser geworden, aber in manchen Sachen bin ich noch denkbar schlecht. Ich habe eben gerade, als du das gesagt hast, meine Fingernägel angeguckt. Ey, die habe ich jetzt diese Woche wieder mit so einer Nagelschere geschnitten. Mehr schlecht als recht. Natürlich kein Nagellack drauf, geschweige denn gefeilt. Und das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie scruffy bin, sondern einfach, das hat halt Prio 18. Und ich wüsste gar nicht, wann ich da jetzt irgendwie, ich finde es toll, dass du deine Nägel so schön hast. Ich frage mich jetzt auch, wie ich das bis morgen noch hinkriege. So, also das, dann habe ich so gedacht, als ich da ins Hotelzimmer kam, warum packe ich eigentlich immer um 23 Uhr am Abend vorher, vergesse die Hälfte. Dann hat auch neulich eine sehr gute Freundin zu mir gesagt, sag mal, hast du eigentlich auch so eine schöne Handtasche? Und ich so, wie meinst du? Naja, einfach so, weil du bist ja immer sehr schick angezogen und du bist ja auch irgendwie so auf den Bühnen und so. Hast du auch dann so, wenn du dann mal abends weggehst, ich so, meinst du, ich müsste eine haben oder... Also ich finde schon, das würde zu dir passen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich der Gedanke stresst, mir vorzustellen, wo soll ich die kaufen, welche soll ich kaufen, welche Marke ist gerade in, ich weiß es alles nicht. Ja. So, und das kann man 100%. Jetzt sagen, ist jetzt auch nicht so schlimm, das alles nicht zu wissen, das völlig, weiß ich.
Man kann auch sagen, ist alles oberflächlich ist und so weiter. So. Aber es geht eher darum, wir wollen ja den Job gut machen.
Genau, da wir wollen den Job gut machen. So, und als du, das, als die Anfrage von Hugo Boss kam, ob sie uns beide ausstatten, da habe ich Schnappatmung gekriegt, weil ich innerlich dachte, ja gerne, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Ich ziehe im Zweifel sonst wieder zum 4. Mal das Gleiche an und davon gibt es schon 100 Fotos. So, also ja gerne, aber wann genau soll ich in diesen Laden gehen? Und oh mein Gott, finde ich das schrecklich, aus so einer Umkleide rauszukommen. Ja. Und dann sagen die Leute sofort, toll, toll sieht das aus. Und ich sage, nee, ich sehe aus. Und wenn ihr noch einmal toll sagt, dann fange ich an zu heulen. So, also dachte ich so, ich gönne mir jetzt im Alter von 45 Jahren eine Stylistin und habe, wie du Constantinos, habe ich Susanna und die ist für mich in den Bossladen gegangen. Die hat mir die Sachen wie bei dir abends nach Hause. Ich habe sie zu Hause anprobiert. Ich war im Glück in meinem eigenen 4 Wänden.
Hammer, oder?
Dann hat sie mir Outfits, wie zum Beispiel das, was ich gerade trage, ausgewählt. Hätte ich nie ausgewählt. Hätte immer gedacht, so Karos, nee, oder was, Checkert, ich weiß gar nicht mehr, was heißt, so, das Outfit, was ich morgen auf der Bühne anhabe, hätte ich nie ausgewählt und so. Und wie du sagst, es ist dann plötzlich so Peace of Mind aus, ich muss mich nur darauf konzentrieren, was ich sage, denn deswegen bin ich ja eingeladen. Genau. Ich bin ja nicht als Fashionista eingeladen.
Genau.
Und auch nicht als Influencerin, genau, sondern weil ich hoffentlich Inhalte habe, die die Menschen interessieren.
Und trotzdem sind wir, und das muss man auch mal zu aller Ehrlichkeit sagen, Frauen, die sich vergleichen und werden verglichen mit anderen Frauen.
Ja.
Und wir Frauen haben halt unsere Haare schön, Make-up gemacht, Nägel sind ordentlich und so weiter, haben High Heels an, bla bla bla. Das ist nicht alle, muss man nicht, alles klar. Logischerweise dürfen wir machen, was wir wollen. Aber es ist schon krass, ja, so ein Mann, der zieht sich halt, also ich habe mir heute überlegt, ich bin heute Abend bei About You bei dem Dinner, habe ich mir überlegt, Tarek Müller, so, wie viel Zeit hat der jetzt darauf? Der hat sich nicht die Nägel gemacht, auf keinen Fall.
Nein.
Der war nicht extra beim Friseur, hat neue Farbe als Highlights bekommen, der ist nicht geschminkt, hat keine Hair und Make-up, der hat nicht 100 Jahre seine Haare gebürstet und geföhnt und gewaschen.
Und jeder sagt dann aber trotzdem heute Abend, cooler
der
Typ.
Der hat einfach einen geilen Anzug an wahrscheinlich.
Nein,
oder
noch nicht mal,
sondern so eine Chino und so ein geiles, lässiges Hemd und irgendwie mit seiner coolen Frisur sieht das alles mega nice aus und passt voll zu diesem Fashion-Event und das reicht voll aus. Und das ist bei den meisten Männern so, die da, ja, auch ein Philipp Westermeier wird nicht jetzt ewig lange, der wird auch von Hugo Boss ausgestattet. Fein, da hat er sich auch einen Anzug ausgesucht oder was auch immer er anzieht.
Ja.
Aber es ist schon ein anderes Level an, von dem, womit man verglichen wird und auch von der Erwartungshaltung und was Professionalität dann auch ausdrückt. Ich habe das bei Vella auch gemerkt. Ich habe eine, apropos Tasche, mir eine Louis-Tasche gekauft.
Jetzt hast du auch noch da mir was.
Da ist auch Dreck dran und so, weil ich die halt viel trage. Das darf man jetzt nicht zeigen, aber so, warum? Ich bin überhaupt kein Markenfan. Ich bin überhaupt kein Louis Vuitton-Jünger.
Ja.
Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich brauche so eine Tasche. Ich habe da nicht drauf hingespart. Ich wusste nicht welche, warum und so weiter. Ja. Auch mir wurde irgendwann gesagt, wenn du jetzt in so US-Board sitzt, brauchst du eine ordentliche Tasche. Das hat man da einfach, das wird da erwartet. Und bis heute sagen die mir, so eine schöne Tasche haben sie mir nachgekauft. Du machst bei Vella auch deine Haare, weil einfach ist ein Haarkonzern, da bist du halt irgendwie.
Ja, musst und in den USA bist du da reinkommen.
Da musst du irgendwie, das gehört zu Professionalität dazu.
So, und das habe ich jetzt auch verstanden, als ich dann in das Zimmer kam und da hingen die ganzen Outfits, alle nach Auftritten sortiert.
Mhm.
Und ich muss nur mich anziehen.
Du bist mir noch einen Schritt voraus.
Ich muss nicht mehr nachdenken.
Ich muss schon noch bügeln auch irgendwie.
Nein,
noch.
Muss ich auch nicht. Ich muss gar nichts. Kriegen. Ist alles gesteamt und sieht toll aus.
Echt?
Ja. Und, so, und insofern, da war ich vorhin so, jetzt leg das mal ab, dass du immer wie der letzte Schlumi da irgendwie, du bist auf der Mainstage morgen, da musst du ja nichts drauf einbilden, aber kannst dir wenigstens mal ein bisschen Mühe geben. Ja? So. Und dann habe ich jetzt noch gesehen, gibt es so einen teuren Laden da neben diesem Hotel. Jetzt habe ich fast schon gedacht, da renne ich nachher noch rein und kaufe mir eine teure Handtasche, was ja total bescheuert ist, meine ich natürlich nicht, aber habe ich eben so kurz gedacht, dann hätte ich da auch noch einen Haken hinter. Und dann geht es gar nicht um teuer, sondern dass ich da nicht schon wieder mit meiner 89-Euro Tasche, die mir irgendwer geschenkt hat, da ankomme. So, aber also das habe ich jetzt gelernt. Und wo ich ja so einen totalen schockverliebten Moment hatte, letzte Woche war leer, sitze ich im Meeting und dann ploppt so eine WhatsApp-Vorschaufenster auf, Kai Pflaume. Und dann dachte ich so, ey, hätte mir das jemand gesagt, ja, du bist ja zu jung, ja, aber hätte mir jemand gesagt im Alter von 15 bis 25, dass irgendwann Kai Pflaume mir mal eine WhatsApp schickt und sagt, hi, ich wollte noch mal quatschen während unseres Auftritts nächste Woche. Ich hatte wie so ein kleines Mädchen Herzklopfen und dann haben wir telefoniert und ich so, ja Kai, ich freue mich auch auf dich und so. Und da habe ich so gedacht, also du kannst auch noch, wenn du schon viel erlebt hast, immer noch denken, was habe ich da eigentlich für ein Leben?
Und manche Sachen ändern sich auch nie. Ich bin heute in der Bahn gesessen, habe dann geguckt, was machen wir eigentlich morgen auf der Mainstage?
Ja.
Dann gemerkt, okay, wir
haben
wollen
wir doch
da
überhaupt
Bilder
nicht vorbereitet.
Zeigen,
nee.
Vogelwild in diesem dieser Präsentation drin. Wollten Fragen durchgehen, Vogelwild irgendwo in irgendwelchen Mails zu finden, passen alle nicht zusammen, haben alle keine Struktur und so weiter.
Ja.
Dann habe ich jetzt heute in der Bahn das alles irgendwie neu aufgegleist, euch geschickt, gesagt, guck mal rüber und so. Ich meine, heute haben wir es Montag und morgen sind wir auf der Mainstage.
Ja.
Also es ist, manche Sachen ändern sich auch
Nein,
gar nicht.
Nein, ist auch okay.
Und ich habe auch noch ein paar so richtige so Outfit-Fails. Und da wollte ich einen mit dir teilen, weil der so absurd ist.
Die du jetzt morgen anziehst?
Ja, also pass, nee, die habe ich jetzt schon an, pass auf.
Den hast du jetzt gerade an?
Ja.
Okay, erzähl.
Also, ich habe ja jetzt mehr Bauch und muss, oh Gott, wie sagt man das jetzt? Muss ja auch öfter auf Toilette, weil ich schwanger bin.
Ja.
Das kann man schon so sagen.
Das kann man sagen, ja.
Und auf jeden Fall war dieser nette Stylist Konstantinos so lieb und hat mir also eine Strumpfhose gekauft, A in L, hätte ich nie gekauft.
Ja, doch, aber auch immer L.
Habe ich nicht mehr reingepasst, deswegen war das sehr gut. Und B, es ist eine Strumpfhose mit der kannst du auch auf die Toilette gehen. Das habe ich nicht verstanden, als er es gesagt hat. Aber heute habe ich es verstanden, weil es ist keine Strumpfhose, wie du sie dir vorstellst, sondern das sind einzelne Socken, also quasi einzelne Beine. Ja. Ja. Und dann ziehst du den über die linke Seite und dann links ein Bein. Und dann ziehst du nur so einen Kranz über die rechte Seite.
Aha. Sieht und bestimmt das heißt, nicht so gut
Verena,
aus, oder?
Es sieht, glaube ich, ganz furchtbar aus da unten rum gerade. Und vor allen Dingen fühle ich mich wie ein Pavian, weil mein Po ist einfach nackig. Es ist wirklich so schlimm. Ich habe jetzt so zwei Beine in Strumpfhose und einen nackten Pavian-Po. Es ist einfach überhaupt nicht meins.
Nee, das ist schön.
So halb angezogen. So krass.
Aber du hast einfach gesagt, wenn er mir das mitgebracht hat.
Es war richtig nett gedacht. Ich habe natürlich auch keine Alternative mitgenommen, logischerweise.
Natürlich nicht.
Aber es ist so überhaupt nicht meins. Also ich habe da gemerkt, nee.
Aber da kann ich
da gibt es schon immer noch was zu lernen.
Da gibt es immer noch was zu lernen.
Hast du die schon mal an so eine
Nein, natürlich nicht. Aber ich kann trotzdem ein bisschen mithalten, weil nachdem du da die letzte Woche immer die ganze Zeit über Kim Kardashian redetest, stellte ich fest, dass ich jetzt nicht so ganz up-to-date bin bei den Themen, die die so macht. Dann habe ich also mal gegoogelt, was macht die denn alles gerade so? Und habe ihre Firma entdeckt, Skims, die so Shapewear macht.
Ja.
Habe ich gedacht, Shapewear, das ist ja ganz geil für die OMR-Bühne. Da muss ich ja keinen Bauch einziehen und nix. Und dann habe ich mir also so eine Shapewear von ihr bestellt. Und die habe ich jetzt an. Also wenn du dich fragst, warum ich so wahnsinnig streamline slick aussehe, dann liegt das daran.
Oh, cool.
Ja, aber auch da oben hui, unten fui. Wenn ich das jetzt ausziehen würde, was ich hier anhabe, dann würdest du auch sagen, Mensch, Verena, du hast aber auch schon mal bessere Tage. Also ja, ich bin froh, dass mein Mann nicht mit in Hamburg ist. Der sieht jetzt nur so die Fotos und denkt, Mensch, meine Frau. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich die Skims wieder ausgezogen.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute mal der etwas anderen Art. Wir haben nämlich heute ein kleines Mini-Interview mit Nadine Krug, Managerin bei BCG Platinien im Frankfurter Office vor. Und BCG Platinien ist die IT-Strategieberatung der Boston Consulting Group, die mit über 900 ExpertInnen weltweit an der digitalen Transformation ganzer Industrien arbeiten. Und ich war selber bei BCG, deswegen bin ich ganz stolz, dass BCG Platinien bei uns Werbepartner ist. Und das Schöne, dort zu arbeiten, ist, dass ihr bei wirklich vielen C-Level-Projekten mit globalem Impact mitarbeiten könnt. Und heute möchte ich mit Nadine zum Thema Authentic Self sprechen. Und das ist mir besonders wichtig, weil ich in meiner ganzen Berufskarriere bisher gemerkt habe, dass wenn man als Authentic Self oder auch Whole Self kommen darf in den Job, also wenn man sich ganzheitlich mitbringen darf, dass dann eine höhere psychologische Sicherheit da ist und die Ergebnisse so viel besser werden. Und deswegen finde ich das ein perfektes Thema, Nadine, um dich hier mal zu befragen dazu.
Meiner Erfahrung nach passt beides super gut zusammen. Je authentischer ich bin, desto zufriedener bin ich auch und motivierter. Und je motivierter ich bin, desto lieber arbeite ich auch einfach an den Themen. Das heißt, ich glaube, Erfolg und Menschen, die das ausstrahlen, Motivation und Zufriedenheit, das geht Hand in Hand.
Total. Und ich finde, das gilt auch nicht nur für einen selbst, sondern auch fürs Team. Das heißt, was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt Authentizität so in der Teamdynamik und bei der Zusammenarbeit, vielleicht gerade auch bei IT-Projekten?
Dadurch, dass wir immer nach neuen Lösungen für Herausforderungen suchen, ist es eben auch wichtig, sich selber einzubringen und seine Ideen zu teilen. Und ich glaube, authentisch zu sein hilft dabei, auch mal rohere Ideen zu teilen und im Team miteinander zu spielen. Außerdem ist es natürlich so, wenn ich mich lange Zeit in einem Team, was intensiv zusammenarbeitet, verstellen muss, das kostet unglaublich viel Energie. Diese Energie kann ich natürlich besser in coole Lösungen verwenden. Und deswegen finde ich, es ist ein wichtiger Punkt, im Team authentisch zu sein.
Hat sich denn mit, sag ich mal, deiner zunehmenden Seniorität dein Verständnis von Authentizität am Arbeitsplatz verändert?
Definitiv. Am Anfang als Berufseinsteigerin dachte ich, authentisch sein bedeutet, immer alles von sich preiszugeben. Heute sehe ich das eher in einem anderen Kontext. Das heißt, das kann sich auch verändern. Und ich bin auch viel selbstbewusster geworden, authentischer zu sein und das einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie die Reaktionen sind.
Ja. Was braucht es für ein Umfeld, sodass man wirklich sich selber mit zur Arbeit bringen kann, so wie man ist?
Es braucht auf jeden Fall Toleranz und Offenheit für andere Perspektiven. Und ich finde, da kann man immer auch gut bei sich selber anfangen. Und ich finde, einen weiteren Punkt bei BCG Platinien ist es ein wichtiger Wert, Leading by Example, also wirklich auch authentisch zu sein im Team. Und du hast vorhin schon gesagt, psychologische Sicherheit zu geben, dass die anderen authentisch sein können.
Cool. Ich finde es richtig schön. Vielen Dank, dass du deine Zeit mit mir hier geteilt hast. Und wenn ihr jetzt zugehört habt und denkt, Mensch, ich möchte auch ein Teil eines Teams werden, wo ich mit meinem ganzen Selbst irgendwie zur Arbeit kommen kann und bald mit Nadine schon gemeinsam die digitale Transformation ganzer Industrien vorantreiben könnt, dann bewerbt euch und zwar unter karriere.bcgplatinion.com. Den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende. Empfehlung der Woche. Ja, ich wollte euch was empfehlen. Und zwar, das ist jetzt für alle, die mit Gremien arbeiten im weitesten Sinne. Also Direktoren sind, in Aufsichtsräten sind, in Verwaltungsräten sind, in Beiräten sind. Und ich habe das vorher schon so viel schlechter erlebt und deswegen bin ich total begeistert. Wir nutzen nämlich bei Vella Board Vantage und das ist von Nasdaq selber, also dem größten amerikanischen Börsenplatz.
Und wie schreibt man das?
Das Board Vantage, also wie das Board, B-O-A-R-D.
Und dann wie Advantage.
Wie Advantage ohne das A, genau, okay. Board Vantage. Und das ist eine Software und ich finde sie wirklich cool, weil du hast alle Lebensläufe von den Boardmitgliedern drin, Aufsichtsratsmitglieder meinetwegen, ja. Du hast alle Sitzungen drin. Du kannst die Präsentation updaten. Du kannst sie nicht runterladen, was ganz cool ist für so Sicherheit und du willst es nicht auf den anderen fremden Rechnern haben und dass es weitergeschickt wurde und so weiter. Du kannst alle Unterschriften darüber machen, alle Genehmigungsverfahren darüber machen.
Oh, wow.
Ja, du kannst Memos rausschicken. Du kannst, wir kriegen zum Beispiel die neuen Presseverteiler von Vella, wo die gerade wie gelistet sind und so weiter. Kannst du dir alles angucken. Das heißt,
alles an einem Ort.
Du hast alles an einem Ort. Du hast auch die Boardsitzungen und Unterlagen von vor 4 Jahren da drin. Geil. Kannst es alles nachgucken, kannst es alles hochladen. Also es ist so...
Kannst du also auch für Non-Profit-Gremien, für irgendwelche anderen Gremien nutzen. Ja, überall, wo du mit Menschen zusammenarbeitest. Voll. Also statt so Google Drive...
Es ist so ein bisschen halt schon für, sag ich mal, so Governance-Themen. Okay. Ja? Also für alles Offizielle, würde ich sagen. Ich finde, Google Drive ist völlig gut, nutze ich ganz viel bei Tenmoin. Aber ich glaube, wenn wir bei Tenmoin jetzt die ersten Investoren reinnehmen sollten, oder wir würden uns wirklich, was wir echt überlegen, einen Board aufbauen, also irgendwie einen Verwaltungsrat, Beirat, dann würde ich das total nutzen. Weil es einfach, du hast ein Login und du hast alles vor Ort. Du bist nicht darauf angewiesen, dass die irgendwo ihre Sachen abgespeichert haben. Du kannst Reminder schicken, du siehst, wer schon was approved hat und wer nicht. Du kannst auch, du hast ja auch dann diese Komitees, haben wir letztes Mal besprochen, ja, also dass du dann für Personal im Komitee sitzt oder so, auch da hast du einen extra Ordner, wo du alles drin hast und so. Also es ist wirklich wahnsinnig übersichtlich und ich würde mal denken, dass die Firma selber nochmal Analytics auch hat. Das heißt, die können auch sehen, wer wie viel arbeitet, mit welchen Themen.
Wer hat sich überhaupt vorbereitet.
Was ich auch mag, mit diesem DocSend schickst du ja oft Pitches raus zum Beispiel. Ja. Ja. Und da kannst du ja sehen, wie lange sind Leute eigentlich in diesen Pitches drin und auf welchen Folien bleiben die hängen, so um zu gucken, welches sind die spannendsten oder welches sind vielleicht auch die ich noch besser erklären muss.
Ja.
Also super spannend und das kannst du sicherlich da auch machen. Also ich finde es wirklich, vor allen Dingen von meiner Seite jetzt als Konsument, als Mitglied, finde ich es ein super gutes Tool, mag es richtig gerne und würde es auf jeden Fall für meine nächsten Gremien auch nutzen. Ja, das war sie schon wieder, unsere 100. Folge. Und ich muss echt sagen, heute bin ich so richtig erleichtert, weil ich schon darauf hingefiebert habe, diese News mit euch zu teilen. Und irgendwie das Gefühl habe, ich trage die ganze Zeit so ein Geheimnis mit mir rum.
Ja, das darf noch keiner sehen.
Genau, was ja eigentlich aber ein positives Geheimnis ist. Also ich will es ja gar nicht geheim
halten. Als Tijen plötzlich letzte Woche in unserem Büro stand und meinte, lass mal ein Foto machen. Da hast du dir sofort eine Jacke übergezogen, damit man das jetzt noch nicht sieht.
Ja,
und so.
Weil ich so dachte, ich habe es ja doch gar nicht erzählt. Ja. Und irgendwie war das aber so, dass wir immer gesagt haben, wir machen das hier mit Video, weil es einfach irgendwie gut passt.
Ja.
Und es hat für mich jetzt auch gepasst, dass ich es einfach erstmal selber allen erzählen konnte. Und jetzt will ich aber auch, dass es da draußen in der Welt auch ankommt und dass ihr euch mit mir freuen könnt. Und ich weiß, dass ihr das tut. Und deswegen bin ich ganz happy, dass wir das jetzt irgendwie gemacht haben und geteilt haben. Und ich freue mich natürlich riesig auf die Reise. Und ich finde es auch schön, dass wir den Podcast irgendwie so frei gestalten können, dass auch so ein Thema Platz hat, weil es eine absolute Business-Relevanz hat. Für uns Frauen sowieso, aber auch für uns Eltern allemal.
Mhm.
Ja, jetzt freue ich mich auf die nächsten Tage OMR mit dir, Verena. Und jetzt hast du das letzte Wort.
Von Leo Tolstoi. Welch wunderbares Geheimnis ist der Eintritt eines neuen Menschen in die Welt?
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.